to 5,000 people.
And now in season 20.
Presented by Steiermärkische Sparkasse. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 20, der Karriere- und Werdegang-Podcast, ist präsentiert von der Steiermärkischen Sparkasse zum 200. Geburtstag. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts. Und mein zweiter Gast in Season 20 ist Maria Kral-Glanzer, Ex-Bankerin und jetzt Beraterin für PR und Krisenkommunikation und jetzt bei mir im Studio. Liebe Maria, servus und herzlich willkommen.
Servus Christian, ich freue mich riesig, dass ich heute zu Gast bei dir im Podcast sein darf. Zum einen, weil ich ja nicht die klassische Karriere einer Bankerin hingelegt habe und trotzdem hier heute sein darf. Und zum anderen, weil ich ja eigentlich meinen Mann zum Gespräch einladen wollte, aber manchmal kommt sie am Leben anders, als man denkt, und darüber sprechen wir ja heute.
Darüber sprechen wir und wir spoilern auch, dass es eine quasi Serie in der Serie wird, nämlich so eine kleine Familienserie, weil dein Mann Markus Glanzer, wird ebenfalls zu Gast kommen. Aber ich beginne mit dir und mit meiner klassischen Frage, darf ich dir süßes oder salziges Mannerschnitten oder Soletti anbieten?
Das ist sehr nett, normalerweise würde ich sagen, zuerst salziges und dann süßes, aber heute ist es so heiß und ich passe, weil sonst wird der Durst noch viel größer. Dankeschön.
Du hast dir deine eigene Flasche in Rosa mitgenommen. Ja, liebe Maria, Karriere, Werdegang Podcast, wir haben ein tolles Vorgespräch gehabt. Mhm. Wir haben auch schon gespoilert, dein Mann, also da kommt dann auch noch ein schöner beruflicher Zusammenhang, der mir viel Freude macht, wenn ich sowas immer höre, wird mir so ein bisschen warm ums Herz, aber Karriere, Werdegang, ja, Studium und so weiter und so fort, wird es bei dir begonnen?
Ja, begonnen hat eigentlich alles damit, also ich bin in Mödling bei Wien geboren worden und hatte das große Glück, im wunderschönen Perchtersdorf, das ist ein Weinbaugebiet, groß zu werden an der Wiener Stadtgrenze. Und ich bin dann ins Gymnasium in die Keimgasse in Mödling gegangen. Und das Besondere für mich ist, ich war das erste Mädchen in der Familie, das ins Gymnasium gegangen ist. Meiner Mutter war das immens wichtig, weil sie hat gesagt, ich soll es mal leichter haben im Leben. Und ich bin auch dann die Erste gewesen, die später Matura gemacht hat. Ich habe dann auf die Hack in Hetzendorf gewechselt und bin dort zum ersten Mal mit dem Thema Wirtschaft in Berührung gekommen und ich fand das mega spannend. BWL, schön. VWL, also all diese Sachen, auch Rechnungswesen fand ich interessant.
Tue ich das irgendwie mit Mode auch zusammen, Hetzendorf,
oder Hetzendorf ist das was anderes? Gibt's eine Modeschule.
Ist aber nicht die gewesen.
Nein, ich war in der Handelsakademie und das ist eigentlich ganz witzig, weil ich habe nach dem Gymnasium überhaupt nicht gewusst, was ich werden möchte. Ich habe mich damals mehr für Burschen interessiert und weniger fürs Lernen.
Ja, das ja, soll vorkommen.
Es ist menschlich, denke ich.
Ja, genau.
Und meine Mutter hat sich dann überlegt, was kann aus dem Mädel nur werden, und hat mich dann in der Handelsakademie angemeldet. Ich habe den Aufnahmetest bestanden und ich habe mir dann gedacht, na gut, ich kann es ja mal probieren. Aber das hat dann Spaß gemacht. Und
also Big Credit an die Mama natürlich für dieses Aufstiegsversprechen, das es damals noch gegeben hat, für das Mädel zu sorgen. Und natürlich dein Sager mit dem Burschen war jetzt natürlich, hat mich kurz rausgeschossen, muss ich über mich selber lachen jetzt natürlich. Ja, der Papa spielt ja auch eine ganz, ganz wesentliche Rolle in dieser Folge. Und es geht dann schon langsam mit deinen beruflichen Stationen los nach Ausbildung. Sprechen wir mal über die Weiterbildungen, die du noch gemacht hast, Medienakademie und so weiter.
Also gesagt, ich habe nach der Handelsakademie dann Blut geleckt und bin dann auf die Wirtschaftsuni gegangen, weil das war noch nicht genug.
Genau.
Und dann habe ich BWL studiert und ich hatte einen Fokus auf Marketing, weil Marketing fand ich immer schon extrem cool, obwohl ich es damals eher mit der klassischen Werbung verbunden hatte. Und ich habe mich ja schon immer für das Thema KMU, also kleine und mittelgroße Unternehmen, interessiert.
Ich habe gerade Burschen.
Ja, das,
das ist dann immer weniger geworden, das ist dann immer mehr KMU.
Das hat zwar nicht nachgelassen, aber wie soll ich sagen, ich habe dann schon gewusst, ich muss aus meinem Leben was machen. Und KMU war deswegen so spannend, weil mein Vater war selbstständig. Und ich hatte so im Hinterkopf, vielleicht möchte ich das ja doch auch irgendwann mal machen. Und haben mir gedacht, ja, wenn es dann soweit ist, dann habe ich wenigstens das nötige Handwerkszeug. Und deswegen ist der zweite Schwerpunkt auf Klein- und Mittelbetriebe dann gefallen.
Und in welcher Branche war der Papa selbstständig?
Mein Papa war Softwareentwickler.
Wow.
Mein Vater hat früher mal für einen großen Konzern gearbeitet, für Polaroid, das kennt man noch. Und Polaroid hat dann irgendwann einmal den Standort in Österreich geschlossen. Und mein Vater hat bei Polaroid mit Ausweissystemen zu tun gehabt. Und er hat dann gemeinsam mit einem Partner ein kleines Unternehmen gegründet, das war ein Einzelunternehmen. Und sie haben eine Software entwickelt für Ausweissysteme. Da ging es um das Thema Personalisierung, Akkreditierung, Zeiterfassung, Zutrittssysteme und dergleichen. Und da hat er natürlich das ganze Wissen von Polaroid auch einfließen lassen können. Aber er war der Softwareentwickler. Und da möchte ich eine Geschichte erzählen, weil das hat mich so immens geprägt. Und ich bin ja dann auch eingestiegen in das Unternehmen, um sozusagen meine ersten Schritte im Berufsalltag zu sammeln. Österreich ist ja zur EU gekommen und als Österreich 1998 das erste Mal den EU-Ratsvorsitz innehatte, da gab es ja ganz, ganz viele Veranstaltungen, für die man dann auch die Menschen akkreditieren musste. Und es gab damals eine Ausschreibung für ein Ausweissystem und das kleine Unternehmen meines Vaters hat sich daran beworben und gewonnen. Und zwar gegen die ganz, ganz großen Player in der Branche, so wie Austriacard, weil sie halt ein System entwickelt hatten, das etwas konnte, was die anderen nicht konnten. Sie konnten an verschiedensten Standorten zeitgleich die Personen ein Foto machen, die Daten erfassen, akkreditieren und sofort den Ausweis auf Plastikkarte drucken. Und damit war die Zutritt und die Zeiterfassung oder eben der Zugang zu verschiedenen Bereichen einfach geregelt. Und das war mega beeindruckend. Ich sage immer so, David gegen Goliath.
Ja, ist doch eine wunderbare Geschichte.
Es ist eine großartige Geschichte und die hat mich eigentlich wirklich bestärkt, dass das einfach ein spannendes Thema ist, auch in einem kleinen Unternehmen zu sein. Und dort durfte ich meine ersten Erfahrungen im Marketing machen. Ich habe dann die Webseite gemacht, den Folder, Messen konzipiert, also so ganz, ganz klassische Dinge, die man halt im Marketing macht. Genauso ist es losgegangen.
Das klingt sehr spannend. Ich muss noch zwei Punkte reinwerfen an diesem Punkt, weil zwei Folgen vor dir wurde die Börse People Aufnahme mit der Sonja Schörgenhofer gesendet. Sie ist Marketing-Chefin der Volksbank und sie war jahrelang im Akkreditierungsbereich für UEFA, FIFA, Heimfußball, Euro tätig und da haben wir auch einen Deep Dive in diese in diese Themen gemacht und Wahnsinn, da gibt es einmal 300 Folgen nichts und dann gleich in drei Folgen zweimal und da geht es natürlich auch um die Ausweissysteme für die großen Player, Flughäfen, Bundesheer und so
weiter. Genau, das waren ganz viele Unternehmen, die hochsensible Daten hatten. Schon. Und mein Vater hat eben für Flughäfen, fürs Bundesheer, für Banken, für Behörden die Ausweissysteme gemacht.
Und für mich, weil ich bin nämlich genau so einer, der immer last minute sich akkreditieren will. Und wenn ihr das gleich einschweißen wollt, hey Leute, ich bin gerade da und ich bin urwichtig, könnt ihr mich bitte akkreditieren.
Und genau das war möglich mit diesem System, weil es so hochflexibel war. Und wie gesagt, was ich für mich mitgenommen habe, ist, kleine Unternehmen können unglaublich wendig sein. Ja. Und wenn es darum geht, eine Dienstleistung weiterzuentwickeln oder anzupassen, dann kann das manchmal in einer über Nacht und oder am Wochenende passieren. Und ja, man kann auch den ganz Großen damit mächtig Konkurrenz machen.
Du hast in deinem Startsatz hier in diesem Börse People Podcast erwähnt, du warst ja nur kurz bei einer Bank und du bist dann zu einer Bank gegangen, zur ehemaligen monetären Visitenkarte des Landes, die Kreditanstalt, die hat man so genannt. Ja, wie ist der Wechsel dorthin dann vonstatten? Sie lacht schon wieder.
Genau. Ja, das ist witzig, weil auch da war mein Papa, hatte wieder seine Finger im Spiel. Er hat immer gesagt zu mir, Mary.
Ich habe glaubt, er hat eine Eintrittskarte, eine Akkreditierung einfach geschenkt zu Weihnachten oder
nein,
was?
Nein, er hat immer gesagt, Mary, du solltest zu einer Bank gehen, weil Mary, das ist ein sicherer Job. Er hat immer Mary gesagt, liebevoll. Und ich habe mir dann gedacht, na okay, dann probiere ich es einfach, habe mich beworben. Und ich wurde just genommen oder eingeladen und
sowas auch, ne?
Das Witzige war ja, ich war ja in der Kreditanstalt beim Club Success und das war ja ein Kundenclub und natürlich auch die hatten das Thema, Kunden zu binden und in meiner vorherigen Aufgabe habe ich ja gelernt, wie funktioniert das zum Beispiel über Ausweissysteme und diese ersten Berufserfahrungen habe ich dort einfließen lassen wollen. Also das war so die Idee dahinter und das war sicherlich auch ein Grund, warum ich als Quereinsteiger dort hingekommen bin, wo normalerweise ja nur die Trainees dazukommen und also nicht klassische Karriere, sondern quer rein und ich wollte das Ganze dann ein bisschen aufwirbeln und habe mir gedacht, ich habe so viele Ideen, ich möchte die Welt gerade niederreißen.
Doch super, ne? Und ich kann mich erinnern, die Kreditanstalt, die hat da damals viel Aufwand betrieben, ja, sogar ein eigenes Magazin gemacht.
Ja, gehabt. Das Club Success Magazin. Ja,
genau.
Genau, also das durfte ich dann sehr rasch schon auch betreuen, redaktionell, und habe dafür Beiträge geschrieben und habe auch die Redaktionssitzungen geleitet und all das. Ich war dort auch für dieses Partnermanagement, also da ging es ja darum, Unternehmen zu gewinnen, die ja die Vorteile bieten für die Mitglieder des Club Success und dergleichen. Ich habe dort auch Veranstaltungen mit betreuen dürfen, bis hin zur CA Tennis Trophy.
Ups, muss ich dann was sagen dazu, ja genau.
Ja. das klingt alles, finde ich, größer als es war, weil was ich dort gelernt habe, und da wurde ich dann ein bisschen so gebremst. Ich habe das gemacht und ich habe mir dann gedacht, ja, ich bin da jetzt so stolz drauf und das ist halt, wäre schön, wenn da mein Name irgendwo drunter steht. Aber im Club Success Magazin stand dann der Name von meiner Vorgesetzten, und ich war halt nur ganz, ganz klein im Impressum mit der Lupe zu finden. Da habe ich mir gedacht, ich hatte da die ganze Arbeit. Und das war halt, für einen Newcomer war das noch zu früh. Und ich habe das dann für mich auch akzeptiert und habe gesagt, das ist mir alles ein bisschen zu starr und ich bin so ein bisschen mehr der Freigeist. Und habe dann tatsächlich mich entschieden, einfach beruflich weiterzuziehen nach knapp einem, ja, es war nicht ganz ein Jahr, als ich dort war.
Vielleicht haben wir uns in der Stadthalle sogar gesehen, weil ich habe da in einem Club Success Leiberl ein Tennis-Doppel gespielt am Center Court der Stadthalle, ja, mit dem Peter Feigl, der damals der Turnierveranstalter war, für die CA, gegen den Erich Hampel, den damaligen Generaldirektor, und den Alex Antonitsch in einem Club Success Leiberl gespielt.
Sehr beeindruckend.
Beeindruckend, ja genau. Da ist gerade was ausgefallen und wir durften auf den Center Court. Generaldirektor hat natürlich gewonnen irgendwie.
Ja.
Und ich habe mit der CA Trophy jetzt eine mehrfache Verwarnung von der erste Group.
Aha.
Weil ich jedes Jahr zu dem Turnier gehe, aber immer noch CA Trophy sage. Sie sagt, das ist so ein Vampireffekt, irgendwie so ein starkes Branding, ja, dass ich da auch tolle Erinnerungen habe. Jetzt habe ich dich unterbrochen bei deinem Wechsel irgendwie, aber jetzt spielt da, glaube ich, noch ein gemeinsamer Bekannter rein in der CA, oder? Der Ronald Franz, den hast du noch erwähnt gehabt. Der,
ja,
der gehört
der
noch zum Club Success dazu, oder?
Ja, der war damals auch dabei, wobei ich muss ehrlich gestanden, das ist schon so lange her, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern. Ich weiß nur, wir haben uns mega gut verstanden und haben ganz tiefe Gespräche geführt. Und wir sind auch sehr lose in Kontakt
geblieben. Inhaltlich tief oder tief?
Nein, also es war einfach, wir haben über Gott und die Welt philosophiert, und das war wirklich großartig. Das Witzige ist, ich bin auf deinen Podcast dann aufmerksam geworden durch ihn, weil er war in der Season 9, 23, glaube ich.
Was du alles
meinst, ja? Ich habe es mir notiert, genau, es war der 23. Gast in der Season 9.
Ich verrate dir jetzt was, Mary, genau so ist es gedacht, dass man irgendwann einmal durch irgendwen auf dem Podcast aufmerksam wird.
So war es, und seitdem höre ich.
Wunderbar, das freut mich und danke, Ronny, bei der Gelegenheit.
Und der Ronald hat gesagt, wir wären ideale Podcast-Gäste, entweder ich oder mein Mann, auch wenn wir nicht ganz so klassisch in das Profil fallen, aber er hat gesagt, wir haben coole Geschichten zu erzählen und auch die sollten Gehör finden. Deswegen hat mich der Ronny dann an dich verwiesen.
Und das ist gut so und ich sage danke an ihn. Und wir machen ja, wie gesagt, beide. Du bist heute mein erster Gast und dein Mann wird dann in den nächsten Wochen folgen.
Großartig, so, ich freue mich riesig.
Ja, ich freue mich auch. Vor allem, was der dann erzählen wird. Ne?
Das
wird gespannt sein. Wir werden es zum Schluss ein wenig inhaltlich anspoilern, aber der erste Teil ist halt immer der privatere und der zweite Teil der beruflichere, sagen wir mal so. Aber wir machen natürlich beruflich weiter. Ein Wechsel ins Gesundheitswesen steht an, sehe ich da gerade so. Und da geht's. Ja, wo geht's denn da hin?
Ja, also ich habe dann einen ganz krassen Sprung gewagt, also von einer Bank in ein privates Krankenhaus. Und ich habe damals für die Konfraternität, die Privatklinik Josefstadt, die auch zum Schwesternhaus Döbling dazu gehört, arbeiten dürfen. Und das war eine mega spannende Erfahrung, weil ich habe mich für das Thema Gesundheit schon immer interessiert. Also das ist ein Thema, das mich immer begleitet hat. Und dort durfte ich mitarbeiten an der Konzeption eines Ärztezentrums und einer Vorsorgeklinik. Und das ist halt etwas, Das war visionär damals. Also das waren so die ersten, die das auch angeboten haben. Und ich habe dort sehr, sehr viel lernen dürfen. Inhaltlich war das eine völlig neue Welt für mich. Also ich sage, ich habe ja keinen medizinischen Background, aber ich durfte dort die Erfahrung im Marketing und in der Kommunikation mit einbringen und habe sehr, sehr viele Persönlichkeiten kennengelernt, die Rang und Namen haben. Und ich war dort auch unter anderem für das Seminarzentrum und das Veranstaltungszentrum verantwortlich, weil die Klinik hat schon sehr früh erkannt, dass es wichtig ist, Vorträge zu machen. Und da hat man dann gemeinsam mit den privaten Versicherungen, ich glaube, es war damals die Unica oder die Wiener Städtische, hat man so abwechselnd so Infoabende gemacht, wo man einfach zum Beispiel, ich sage mal, die Darmkrebsvorsorge vorgestellt hat oder andere Techniken, um einfach auch die eigene Dienstleistung, das eigene Angebot zu verkaufen. Ja, und da durfte ich mitwirken und habe unglaublich viel tatsächlich.
Du bleibst in der Branche und gehst zu einem anderen bekannten Player, nämlich Stada oder Stada Arzneimittel GmbH. Das ist ein deutscher Konzern meines Wissens nach. Du warst aber die ganze Zeit deines Berufslebens immer in Wien, oder?
Ja, tatsächlich. Ich war immer in Wien und Stada hat in Österreich ja eine Tochterfirma gehabt. Und dort war ich dann plötzlich im Produktmanagement und durfte für so bekannte Marken wie Ladival Sonnenschutz zum Beispiel, was nur in den Apotheken verkauft wird, oder das Kripostat-Erkältungssortiment, also solche Sachen, war ich plötzlich eben Produktmanagerin und habe so Marktanalysen gemacht. Ich habe Marketingkonzepte entwickelt und habe natürlich auch Produktschulungen für den Außendienst gemacht. Stand auch selbst in Apotheken und habe versucht, den Apotheken die Vorteile unserer Produkte zu verkaufen, weil da ging es darum, natürlich auch die Umsatzziele zu erreichen. Und wir haben wirklich in Apotheken damals hineinverkauft. Waren da sehr kreativ mit hohen Naturalrabatten, auch mit Geschenken. Das war eine Zeit, wo das noch möglich war. Es ging einfach darum, dass die Apotheken kaufen und nicht so, wie sie es sonst machen könnten, dass sie im Großhandel jederzeit innerhalb weniger Stunden alles kurzfristig abrufen können, sondern tatsächlich sich Unmengen an Produkten auf Lager legen, auf eigenes Risiko. Und das war die Aufgabe bei diesen Arzneimittelunternehmen.
Also klassische Sales-Rolle, mir hat das auch immer Spaß gemacht, ist natürlich manchmal heavy. Ja, und das total. In der Apotheke, kann ich mir das als Kunde der Apotheke jetzt auch so vorstellen, dass dann neben dem Personal, das ich kenne, auch noch die Mary rumgestanden ist. Oder hast du das nur den Eigentümern verkaufen wollen? Und ich lasse jetzt gleich wieder mit Mary, aber mir hat es taugt, weil ich Robert Palmer-Fan bin,
mit Johnny gerne, und Mary. Du darfst gerne Mary zu mir sagen, das hat mich ja schon mein ganzes Leben begleitet, auch auf meiner nächsten beruflichen Station, kleiner Spoiler. Okay. Aber ja, es war tatsächlich so, natürlich hat man versucht, den Apotheker, die Apothekerin zu überzeugen, aber auch die Mitarbeiter zu schulen.
Du hast gesagt, ich stand in der Apotheke, das habe ich jetzt auch als B2C irgendwie geoutet. Ja,
also ich habe nicht an die Kunden in den Apotheken verkauft, aber unser Kunde war der Apotheker selbst. Und die haben dann die Produkte idealerweise schön in einem Display gut sichtbar platziert und haben es dann den Kunden halt auch over the counter verkauft. Also das war die Herausforderung, so attraktiv zu sein, so sichtbar zu sein, dass man dann halt auch, wenn man in die Apotheke geht und vielleicht was gegen die Grippe kauft, sagt, okay, da kaufe ich das auch noch zusätzlich dazu und ja.
Jetzt habe ich mir was aufgeschrieben aus dem Vorgespräch und da hast du erwähnt, und dann kam der Traumjob mit Sinnstiftung, obwohl ich kein Blut sehen konnte. Ja. Ach ja. Und wir landen beim österreichischen Roten Kreuz mit dir gemeinsam. Mhm. Und jetzt kommt das Sinnstiftende.
Absolut. Wie du ja mitbekommen hast, so die ersten Jahre waren ein bisschen, da gab es viel Wechsel in meiner Karriere, weil ich tatsächlich noch nicht genau wusste, wo ich hin möchte. Ich wollte vieles probieren. Ich fand das mega spannend, Einblicke zu bekommen, aber was mir wirklich gefehlt hat, ist mein Why. Warum stehe ich in der Früh auf und versuche einfach die beste Version überhaupt zu sein? Und ich hatte mich ja 2 Jahre vorher durch Zufall mal beim Roten Kreuz beworben, weil ich jemanden kennengelernt habe, der in der internationalen Hilfe tätig war und das hat mich sehr beeindruckt. Und habe damals ans Marketing geschickt und gesagt, ja, ich würde da gern mitarbeiten. Und diese Bewerbung, du wirst es nicht glauben, ist 2 Jahre lang in der Schublade gelegen. Und dann kam der Anruf. Dann kam der Anruf und man hat mir gesagt, wollen Sie uns kennenlernen? Wir hätten einen spannenden Job für Sie. Und da ging es dann darum, das Marketing fürs Blutspenden in Österreich zu machen. Und mein erster Gedanke war, puh, ja, Also, naja, eigentlich kann ich ja gar kein Blut sehen.
Aber, es geht ja nur ums Marketing. Ne?
Genau. Ja, ja, aber ich hatte eine extrem hohe Motivation, das trotzdem zu machen. Und das möchte ich auch verraten. Meine Mutter hat einmal Blutkonserven bekommen und auch mein kleiner Bruder. Und die würden beide nicht leben, wenn sie nicht Blutspender gehabt hätten, die für sie eben gespendet haben. Und ich hatte mal einen Freund, der hatte einen Motorradunfall und auch der hat überlebt. Und das war eine so starke Motivation für mich, dass ich mir gedacht habe, ich schaue mir das einmal an und ich schaue, ob ich dem überhaupt gewachsen bin. Weil ich hatte einen immensen Respekt vor dieser großen Verantwortung. Immerhin geht es ja um nichts anderes, als die Patienten und Patientinnen in Wieners und Burgenland damals mit Blutkonserven zu versorgen. Und das hat mich schon ziemlich beeindruckt, ja.
Also ich nehme an, die Blutabnahme wird nicht dein Job gewesen sein, aber
nein,
so deine
Skills,
über die wir schon gesprochen haben, so die Kundenmagazine, Websites und so weiter, ja. So, da tue ich dich ja hin irgendwie.
Ja, das war auch ein Teil meiner Aufgabe, aber tatsächlich war das noch viel größer und das war auch der Grund, warum ich anfangs so Respekt hatte. Es ging darum, für dieses wichtige Thema zu sensibilisieren und Bewusstsein zu schaffen in aller Öffentlichkeit und entsprechende Kampagnen zu konzipieren. Und wenn ich sage, in aller Öffentlichkeit, da spielen die Medien natürlich auch mit rein. Und ich war zu diesem Zeitpunkt noch ein ziemliches Greenhorn, was Medien anlangte, weil ich aus dem klassischen Marketing kam. Und plötzlich hatte ich mit Journalistinnen und Journalisten zu tun, die Fragen gestellt haben. Und ich fand das mega spannend und hatte dann diese Idee, es wäre doch großartig, wenn wir nicht immer nur uns dann an die Medien wenden, wenn die Blutkonserven knapp sind, so wie jetzt gerade in der Sommerzeit, sondern wenn wir einfach all diese fantastischen Geschichten erzählen, die hinter den Kulissen passieren. Also das ist ja ein unglaubliches Unternehmen, was alles notwendig ist, damit Blutspenden gewonnen werden können, verarbeitet werden können, um dann an die Krankenhäuser ausgeliefert zu werden. Und noch viel spannender, auch die Geschichten zu erzählen von den Menschen, die nicht 10, 20, manchmal über 100 Mal Blut spenden, um anderen zu helfen, die sie nicht einmal kennen. Und das war so diese Idee, ich möchte dem Ganzen einfach die Möglichkeit geben, viel größer zu werden und idealerweise Woche für Woche in den Medien zu sein und diese Geschichten zu erzählen und die Leute immer wieder daran zu erinnern, dass ihr Beitrag unendlich kostbar ist und durch nichts zu ersetzen ist.
Das heißt, man kann sagen, du warst so die Pressesprecherin, ja, eigentlich vom österreichischen
Roten. Ja, plötzlich.
Ist doch super, ne?
Also ich war nicht fürs österreichische Rote Kreuz, sondern ich war tatsächlich für das Blutspendewesen. Das war das eigene Thema. Aber da war ich die Pressesprecherin und ich war wirklich in all den Jahren allererster Ansprechpartner. Und die Journalistinnen und Journalisten haben dann gemerkt, mich kann man immer anrufen, 24/7. Ich bin immer erreichbar.
Genau. Und Heinz Fischer gebe ich dir noch als Stichwort, der hat ja auch eine Rolle gespielt.
Wunderschönes Stichwort, dankeschön. Ja, also in meinem ersten Jahr, das war ja, ich glaube, das bahnbrechendste Jahr überhaupt für mich, da hat das österreichische Rote Kreuz 125 Jahre Rotes Kreuz gefeiert. Und ich durfte im Blutspendebereich auch meinen Beitrag dafür leisten und habe einen riesen Event gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen aus dem Boden gestampft. Und ich hatte diese Idee, es wäre doch großartig, wenn der Bundespräsident die Blutspenderinnen und Blutspender auszeichnet. Und das gab es davor noch nicht. Und wir haben uns an einen Bundespräsidenten gewandt und der hat sofort Ja gesagt. Und das Schöne ist tatsächlich, seitdem hat er in regelmäßigen Abständen immer und immer wieder Blutspender ausgezeichnet. Und nicht nur die, die ganz, ganz häufig gespendet haben, also nicht nur die Rekordspender, sondern er hat Blutspenderfamilien ausgezeichnet, Erstspender, die zum ersten Mal die Ärmel hochgekrempelt haben, Gemeinden, die gemeinsam schon seit Jahrzehnten Blutspendeaktionen machen oder auch Unternehmen, die regelmäßig mehrfach im Jahr einfach Aktionen machen in der Arbeitszeit und ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, einfach unkompliziert währenddessen Blutspenden zu gehen. Und ja, da ist ganz, ganz viel passiert in diesen Jahren. Ich war ja über 10 Jahre dort. Und wir haben die Kommunikation, also wie wir das Thema immer wieder neu beleuchtet haben oder verpackt haben, so nenne ich das, wirklich nachhaltig verändert.
Und soweit ich weiß, seid ihr auch ausgezeichnet worden für die Blutspendekampagnen. Also ganz, ganz großer Respekt dazu. Und es waren auch viele Prominente dabei, da bin ich kurz eingehakt. Ich selbst bin ja kein Prominenter, war nur einmal Blut spenden beim Bundesheer, dass ich früher heim darf. Also mehr Maxima Culpa damals. Toni Polster hast du mir gelobt irgendwie als ganz fleißigen. Dann sehe ich da Herbert Prohaska, Gerold Rudle, da bleibe ich kurz stehen, weil da werden wir was in den Shownotes verlinken, was du mir gezeigt hast. Das sind zwei nette Menschen mit T-Shirts an und bei einer Dame, bei der Mary, steht Blut vorne. Und beim Gerold steht hinten am Shirt Wurst. Ich kann mir vorstellen, dass da ein Konzept dahinter steckt, aber kurz in eigenen Worten.
Ja, absolut. Also wir haben uns damals überlegt, wie können wir mehr junge, vor allem junge Blutspenderinnen und Blutspender gewinnen, weil Blutspenden ist traditionell eher etwas für ältere Menschen gewesen, also die schon halt, ich sage mal so ab 40. Und wir haben gesagt, nein, wir wollen die ganz Jungen auch für dieses wichtige Thema halt begeistern und gewinnen. Und hatten damals eine Kampagne gemacht, die hieß ganz banal Spender, werben Spender. Mhm. Und um da einen guten Anreiz zu liefern, haben wir unter anderem Blut-T-Shirts bedruckt, vorne immer mit Blut und hinten gab es dann immer so ein Gegenstück wie Blutjung, Blutspender, Blutwurst. Ich habe schon vergessen, wie viele Wortpaare es da gab und die Witzigen wurden natürlich immer nachgefragt und wir hatten damals eine Blutspendeaktion, so einen prominenten Blutspenden. Und Gerold Rudle war dabei, unter anderem, und hat dieses T-Shirt gesehen, hat es sofort übergezogen, hat gesagt, komm, da machen wir schnell ein Foto, das ist doch eine Geschichte. Und das Foto sieht man eben die Blutwurst und das ist dann auch wirklich durch die Medien gegeistert und hat natürlich noch viel mehr junge Menschen dazu bewegt, auch zu kommen, die Ärmel hochzukrempeln, um so ein T-Shirt zu bekommen. Die waren ja heiß begehrt.
Ist doch super. Ne? Ja, und wir werden es auch in den Shownotes bringen, wer den Blick drauf werfen will. Es ist wirklich gute Sache. Und bei deinen Prominenten muss ich gerade natürlich im Börse People Podcast einen noch hervorheben. Das ist der gute Zappo, der Stefan Zapotocki, damals nicht mehr Vorstand der Wiener Börse, aber er war jahrelang Vorstand der Wiener Börse. Großartig, dass Stefan da auch dabei war. Er war auch hier zu Gast und wir haben ein ganz tolles, launiges Gespräch führen dürfen. Ich sehe da auch noch weitere Aktionen. Bier für Blut, Blood Donation Party, Biker Blutspenden, Halloween, Krampus, Valentinstag und so weiter und so fort.
Ja. Genau, also wir haben das Thema halt immer wieder unter Motto-Partys gesteckt sozusagen, weil wir gesagt haben, wenn wir junge Leute gewinnen wollen, muss man es attraktiv verpacken. Und weil du Bier für Blut angesprochen hast, das war ja eine etwas umstrittene Aktion, da kam der Pressesprecher von Otterkringer zu mir und hat gesagt, das wäre doch eine coole Geschichte, wenn wir für jeden, der Blut spenden geht, nachher ein Otterkringer anbieten. Und wir hatten ja traditionell immer nach der Blutspende das Achterl Rot. Und dann haben wir gesagt, ja, mein Bier für Blut klingt ein bisschen provokativ, aber warum nicht? Und daraus ist eine jahrelange Kooperation mit Otterkringer entstanden, die tatsächlich als Alternative zum Rotwein dann einfach ein kleines Otterkring angeboten hatten und das ist bei unseren Blutspendern extrem gut angekommen. Also großes Dankeschön auch an Otterkringer.
Ja, die sind da auch immer sehr kreativ und ich bin ja auch irgendwie dankbar als großer Biertrinker, dass da diese Ungleichgewicht gegenüber dem Wein von euch da.
Ich trinke ja auch lieber Bier, wenn ich ehrlich bin.
Genau. Ich gehe in keine Lokale, wo es nur kleine Biere gibt, nur große Biere. Gut, Karriere innerhalb der Organisation, wir kommen wieder ein bisschen in die Richtung Geld aufstellen, Fundraising und so weiter und so fort. Was war denn da?
Ja, also ich durfte ja, nachdem ich einige Jahre im Marketing und in der Kommunikation war, dann intern einen Karriereschritt machen. Und zwar habe ich dann die Leitung für den Bereich, das nennt sich Spendermanagement, übernommen. Da ging es dann darum, diese ganzen Maßnahmen zwischen Marketing und der Aktionsplanung, also dem Bereich, der diese tausenden Blutspendeaktionen im Jahr organisiert, und dem Service Center, das sind diejenigen, die dann anrufen und zum Blutspenden einladen, das zu koordinieren. Und da ging es darum, das Ganze sozusagen kosteneffizienter zu organisieren. Und das war eine richtig große Herausforderung, weil man sich dann auch überlegt hat, könnte man weitere fixe Standorte neben der Blutspendezentrale, die ja in der Wiener Hauptstraße im 4. Bezirk nach wie vor existiert. Denn wenn du so ein großes Einzugsgebiet hast wie Wien, Niederösterreich und Burgenland, dann hast du auch sehr lange Fahrzeiten. Und das galt es einfach zu optimieren, indem man weitere Standorte hat, damit einfach die Strecken kürzer werden und dadurch auch die Kosten einfach günstiger werden für die Blutaufbringung.
Liebe Maria, wir kommen ins Jahr 2013. Wir haben jetzt eine knappe halbe Stunde ganz, ganz launig und aus meiner Sicht mit sehr witzigen Antworten von dir über eine spannende Karriere gesprochen. Und dann kam der Wendepunkt, eine Erkrankung, eine Krebserkrankung, so ziemlich am aufsteigenden Höhepunkt deiner Karriere. Wir haben es im Vorfeld besprochen, wir sprechen darüber, es gehört zu dir.
Genau. Und Ja, 2013, das war im Sommer, ich werde es nie vergessen, ganz plötzlich habe ich einen Knoten getastet und ich wusste in dem Moment instinktiv, das ist nicht gut. 3 Tage später gab es dann die Gewissheit, das war Brustkrebs. Und was folgte, war eine Operation, Chemotherapie, Strahlentherapie, 10 Jahre medikamentöse Therapie, weil ich tatsächlich ein sehr hohes Rückfallrisiko hatte. Aber ich habe das immer als Chance begriffen und das ist dieser Wendepunkt hat mir wirklich die Möglichkeit gegeben, auch mein Berufsleben in eine Richtung zu entwickeln, die für mich vorher undenkbar gewesen wäre, weil ich mich nicht getraut habe. Ich habe das für mich einfach genutzt, um einfach aus diesem Hamsterrad, weil das war ja schon eine sehr große Verantwortung, ich war 24/7 irgendwie immer erreichbar, ich bin ausgestiegen und habe mich nur aufs Gesundwerden konzentriert. Und ich war ja knapp ein Jahr sozusagen im Krankenstand. Und das war für mich extrem spannend, weil ich mit mir sehr viele Dialoge geführt habe. So, wer bist du eigentlich, wenn du diesen Job nicht hast? Ja? Was bleibt, weil ich mich auch immer durch meinen Job oder durch meine Jobs auch stark identifiziert hatte. Und das war eine Reise zu mir selber. Und ich habe mich entschieden, einfach das Beste daraus zu machen und habe mich auch entschieden, offen über diese Krebserkrankung zu sprechen, also nicht nur heute bei dir, sondern tatsächlich auch, ich habe im Zeit im Bild Interview auch darüber gesprochen oder für Ö3 am Weltbrustkrebstag oder am Weltkrebstag, weil es halt auch immer wichtig ist, dass man diesen Geschichten ein Gesicht gibt. Und ich habe mich nach meiner Erkrankung dann, habe ich überlegt, ob ich in meinen alten Job zurückkehre. Das habe ich ganz kurz gemacht, aber es hat einfach nicht mehr gepasst. Es hat sich nicht mehr richtig angefühlt. Und als ich dann mir eine kurze Auszeit, ich war dann auf Reha, habe ich entschieden tatsächlich, ich lasse alles hinter mir. Ich gehe ins Blaue, nicht wissend, was die nächste Karrierestufe oder der nächste Karriereschritt sein wird und fühle einfach mal in mich hinein. Und dazu hat mich ein Arzt ermutigt, der hat gesagt, schauen Sie, in Österreich ist es so, die meisten Menschen haben Angst vorm Scheitern. Und in den Staaten ist es ja ganz anders, da wagt man etwas und wenn man scheitert, hat man nachher einfach eine tolle Story zu erzählen. Und er hat gesagt, go for it, machen Sie es, trauen Sie sich, egal was andere sagen, Sie finden Ihren Weg. Und ich habe das damals tatsächlich gemacht, bin dann zurückgekommen und habe diesen Job, den ich wirklich mit jeder Faser meines Herzens geliebt habe, ich habe ihn gekündigt und bin ins Blaue gegangen und das war dann der Schritt tatsächlich zu meinem aktuellen
Tätigkeitsfeld. Und du hast 2016 die Kommunikationskreislerei gegründet und ich habe jetzt schon noch eine Frage zu deiner Erkrankung und zu deinem offenen Sprechen drüber. Du hast gesagt, du hast was gespürt in der Brust, hast gewusst, das passt nicht. Mhm. 3 Tage später Diagnose. Wie rasch war dann quasi die Öffentlichkeit oder bist du doch noch ein paar Wochen vorher untergetaucht oder bist du sofort rausgegangen?
Nein, man geht da nicht sofort raus. Also ich habe es natürlich meinem Arbeitgeber, meinen Kollegen gesagt, ganz klar, der Familie muss man ja dann auch sagen, das ist der schwierigste Schritt tatsächlich. Und dann habe ich einfach ein paar Wochen und Monate gebraucht für mich zum Sortieren. Also während der Chemotherapie hatte ich keine Kraft dazu. Ich habe dann wieder darüber gesprochen, also diese grobe Therapie vorbei war und die ersten Haare wieder nachgewachsen war, weil ich bin ja tatsächlich einige Zeit oben ohne rumgelaufen, habe mich auch offen so gezeigt, wie ich bin und habe darin aber tatsächlich eine unglaubliche Kraft entdeckt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich spreche offen darüber, weil ich einfach Frauen in meinem Umfeld ermutigen möchte und daran erinnern möchte, zur Vorsorge zu gehen. Wir haben ja im Vorfeld gesprochen, Vorsorge ist in Österreich, das Angebot ist großartig, wenige nutzen es und auch viele Männer meiden das Thema, ja.
Wir haben drüber gesprochen und gerade in diesen letzten 3 Minuten mit dem 24/7 erreichbar, nicht ersetzbar, ich mag gar nicht weiterreden.
Ja, ja. Das ist eine ganz schlechte Kombination,
schwierige, weil Stress… Schwierige Sache, aber super gelöst. Neben mir, vis-à-vis von mir sitzt eine fitte Frau, sage ich jetzt einmal, Also ich glaube, du hast das in Summe gut hingekriegt, auch mit deinem Krisenmanagement, weil das Mindset ist natürlich, glaube ich, schon auch eine Big Story in Recovery. Ne?
Absolut. Ich sehe ja Krisen in allen Lebensbelangen immer als Chance auch.
Ja.
Und so skurril es klingt, ich habe mir damals bei der Diagnose gedacht, was bin ich für ein Glückskind? Ja, weil ich habe es rechtzeitig erkannt, ich habe sofort gewusst, die Alarmglocken haben ja geschrillt, ganz laut. Ich habe gewusst, was zu tun ist, dass es ernst ist. Und ich habe es als Chance begriffen, etwas zu tun, was ich schon lange tun wollte, nicht meinem Herzen folgen. Und es hat mich tatsächlich viel stärker gemacht. Also diese Stärke habe ich in mir entdeckt. Und das ist das größte Geschenk tatsächlich. Also ich bin ein Glückskind durch und durch.
Ich werde verlinken in den Shownotes auch die Folge mit Martina Hagspiel, eine Vermögensberaterin, die eine ähnliche Story zu erzählen hat und die Plattform Kurvenkratzer gegründet hat. Und ich werde Kurvenkratzer und die Folge verlinken.
Ja, danke, dass du dafür auch Bewusstsein machst. Ganz, ganz wichtig.
Ja, du, wir haben immer unsere Vorgespräche und das sind wichtige Inputs, die vielleicht 100-mal spannender sind als die tollsten Wirtschaftskarrieren und Aktienstrategien. Es geht um uns, um unsere aller Leben und unsere Gesundheit, weil erfreulicherweise wir werden älter und wir müssen das gut hinkriegen.
So ist es.
Kommunikationskreislerei 2016, da musste ich dich noch kurz unterbrechen mit meinen Fragen.
Ja.
Vorbild war der Papa, hast du mir erzählt.
Ja, also ich habe ja überlegt in meiner Auszeit, wo soll die Reise hingehen? Und ich habe immer gehofft, da kommt irgendwas Exotisches. Da kam aber nichts. Und dann habe ich mich auf das besonnen, was ich gelernt habe und bin zu meinen Wurzeln zurückgekehrt, weil ich ja Marketing und Kommunikation immer mit viel Leidenschaft gemacht habe. Und mein Vater diente mir immer als großes Vorbild, weil der selbstständig war. Und ich habe mir dann gedacht, ich mache jetzt einfach den Schritt in die Selbstständigkeit und natürlich wollte ich auch, dass mein Papa stolz auf mich ist, was er auch war. Und ja, ich habe mich dann in einem Bereich für ganz kleine Unternehmen, also für KMU, selbstständig gemacht, weil ich dieses Wissen gerne weitergeben wollte, wie können die sich am Markt positionieren, wie können die sichtbar werden, um ihre Wunschkunden zu gewinnen. Und hat mega Spaß gemacht oder macht immer noch mega Spaß.
In dieser Zeit spielt auch noch die Fabrik Agency rein oder Agent, keine Ahnung, wie sie jetzt genau heißen, aber so Audiospezialisten unter anderem aus Wien, da werde ich auch immer ganz hellhörig. Was hast du mit denen gemacht?
Ja, das ist ganz lustig. Ich habe plötzlich eine Anfrage bekommen. Sie suchen, also Fabrik Agency hat eine Karenzvertretung gesucht, da ist jemand ausgefallen, weil sie eben ein Baby bekommen hat und ich sollte für einen großen Event die PR machen. Daraus sind 7 Jahre entstanden, also wir arbeiten immer noch zusammen, also seit 7 Jahren. Und ich durfte mit Fabrik Agency viele große, auch bekannte Marken begleiten. Unter anderem, weil du es angesprochen hast, einen Kunden im Audiobereich. Das war Austrian Audio. Die sind ja bekannt dafür, dass sie großartige Mikrofone und Kopfhörer produzieren und vor allem im professionellen Audiobereich tätig sind. Und die sind ja aus dem AKG-Konzern entstanden. Das ist ja auch eine ganz tolle Geschichte, wo die Mitarbeiter, nachdem das Unternehmen dann pleite gegangen ist.
Ja, die haben es auf jeden Fall nicht geschafft.
Die haben es nicht geschafft, ja, genau. Und die Mitarbeiter, die Crew hat dann das Unternehmen, eigentlich dieses Wissen mitgenommen und hat sich dann als Startup selbstständig gemacht und spielt jetzt bei den ganz, ganz Großen in der Branche mit. Und das ist auch so eine wunderbare David gegen Goliath-Geschichte. Also ich liebe es.
Ja,
also für die durfte ich eben PR machen, einige Jahre, also ganz großartig.
Auf dem Weg zum Hidden Champion natürlich mit Technologie Made in Austria, was natürlich auch eine große Sache ist. Liebe Maria, wir kommen jetzt ins Jahr 2024 und bleiben mal beim Beruflichen. Du hast deinen Mann schon vorher kennengelernt und der 2020 eine Firma gegründet, eben die Krisenplaner. Und wenn man im Jahr 2020 was gründet, hoffentlich stimmt das jetzt, was ich sage, dann frage ich immer, war das in der Pandemie, vor der Pandemie oder wie war da die Gründungsgeschichte?
Das war genau währenddessen, also ich habe meinen Mann im Roten Kreuz kennengelernt, also ich glaube, das ist so klassisch, seinen Partner im Berufsumfeld kennenzulernen und der war immer schon im Bereich Krisenmanagement, Katastrophenmanagement tätig und der ist seit über 25 Jahren Freiwilliger und war viele, viele Jahre dann auch als Hauptberuflicher im Roten Kreuz tätig. Und hat sich dann in der Corona-Pandemie selbstständig gemacht. Es war Anfang 2020, ist es ja losgegangen mit der Pandemie. Und im Sommer genau hat er sich dann selbstständig gemacht mit einem Partner. Und die haben die Krisenplaner GmbH gegründet und das ist wirklich richtig gut angelaufen und deren Mission war es, Unternehmen, Behörden und Organisationen auf Notfälle, Krisen und Katastrophen vorzubereiten, damit sie diese eben schnell, sicher und auch souverän bewältigen können. Und genau, und plötzlich ist dann der Partner, das ist dann 3 Jahre später passiert, ausgestiegen, der ist dann eigene Wege gegangen. Und ich hatte ja meinen Mann schon lange Zeit auch begleitet. Also ich war sozusagen die Haus- und Hofagentur für PR und Marketing. Und wir haben
also
schon
mit der Kreislerei.
Ja, mit der Kommunikationskreislerei, genau. Okay. Und wir hatten ja auch einige Kunden, die ich im Bereich der Krisenkommunikation begleiten durfte. Und da haben wir einfach schon Hand in Hand zusammengearbeitet. Und dann hat er gesagt zu mir, ja, was spricht denn jetzt dagegen, wenn wir sozusagen unter einem Dach gemeinsam das Unternehmen fortführen. Und ich habe dann die Kommunikationskreislerei als Marke mitgenommen. Die gibt's tatsächlich nach wie vor. Aber es läuft jetzt unter dem Dach der Krisenplaner GmbH. Und so bieten wir beides an. Also wir haben das Thema der Kommunikation, der Krisenkommunikation und auch das große Themenfeld, wo es darum geht, Notfallmanagement, Krisenmanagement, Business Continuity, Training, Übung für den Ernstfall.
Dann würde ich vorschlagen, da er bereits gespoilert ist, dass der Markus auch zu Gast kommen wird. Und ich freue mich sehr drauf nach dieser ganzen Genese, auch da quasi den zweiten Teil, weil es geht dann natürlich mit seiner Geschichte und vor allem mit den Krisenplanern weiter. Aber jetzt dränge ich dir noch einen Spoiler zu den Krisenplanern ganz kurz ab, dass du vielleicht ein bisschen anmoderierst, worüber er, was die Firma betrifft, sprechen könnte.
Ja, also danke schön mal dafür. Markus wird natürlich über seine große Leidenschaft sprechen. Wie kann es gelingen?
Das bist ja du, oder?
Ja, okay. Auch natürlich. Ja, genau. Aber die zweite oder die noch größere Leidenschaft im beruflichen Kontext ist tatsächlich, Menschen resilienter zu machen für Krisen und Katastrophen. Und er ist ja auch in der EU einer der gefragten Experten und teilt dieses Wissen. Und ich freue mich schon wirklich auf diese Folge, weil sie wird auch dich richtig anstecken.
Haben uns die Latte recht hochgelegt.
Natürlich. Ja, natürlich, genau, natürlich.
Wenn sich wer freut auf eine Folge, müssen wir sehr, sehr präsent
also
sein.
Also ich gehe mal davon aus, nachdem ich sein größter Fan bin, ja, er wird die Erwartungen absolut übertreffen. Aber ich darf etwas spoilern, nämlich welche Unternehmen dürfen wir mit unserer Expertise betreuen. Und das ist wirklich großartig, was für Branchen uns vertrauen. Und wir betreuen ja Einrichtungen der kritischen Infrastruktur, das sind Energieversorger zum Beispiel oder Unternehmen in der Gesundheitsbranche. Das geht von Labordiagnostik, Pharmalogistik bis hin zu Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen. Aber auch zum Beispiel das Schweizerische Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Da geht es tatsächlich um Katastrophenvorsorge. Und gemeinsam mit den Johannitern in Deutschland ist mein Mann im EU-Katastrophenschutzmechanismus tätig. Aber dazu soll er selber mehr erzählen. Und da geht es darum, EU-weit Katastrophenschutzübungen Jahr für Jahr anzubieten, um Zivilbevölkerung, Behörden und Einsatzorganisationen für den Ernstfall zu trainieren. Und da trainieren ja oft tausende Menschen, ohne dass es in die Medien jetzt kommt, und bereiten sich tatsächlich auf die großen Katastrophenszenarien vor. Und das ist einfach unglaublich beeindruckend. Ich habe jedes Mal Gänsehaut, wenn ich dann die Videos nachher sehe, was hier wieder gelungen ist. Und dass es uns als Gesellschaft einfach dem Ziel näher bringt, resilienter zu werden. Weil eines ist klar, Katastrophen werden zukünftig noch häufiger werden, auch durch den Klimawandel natürlich bedingt. Und da dürfen wir als Krisenplaner einen kleinen Beitrag dazu leisten und auf das sind wir mächtig stolz.
Ja, da wird es einiges zu planen geben rund um die Krisen, vor allem auch in Richtung Prävention, aber man lernt ja auch dank euch in der Prävention dazu.
Ja.
So, und jetzt betrete ich abschließend Neuland. Durchs Reden kommend leutsam, sagst du selber auch gerne.
Ja, das ist
auch
mein absolutes Lebensmotto.
Das ist wichtig, ja. Man muss die Sachen einfach immer anreden und ausreden. Und jetzt machen wir noch einen Rede-Try, nämlich dieser Season-Sponsor Steiermärkische Sparkasse ist 200 Jahre jung. 200 Jahre Glaub an dich heißt auch der Slogan da, was ich auch live und finde, ich liebe den Hashtag Glaub an dich, so da kannst nichts falsch machen. Die Folgefrage, die Sie sich selbst ein bisschen rhetorisch stellen, ist, und wie sieht deine Welt von morgen aus? Wie sieht unsere Welt, wie sieht deine? Und ich denke, ich werde mich jetzt von dir verabschieden dann. Wir werden Tschüss sagen und am Ende kommt dann noch meine Frage und da bitte ich auch noch um eine Antwort von dir, wie deine Welt von morgen aussehen könnte. Wollen wir das so machen?
Sehr gerne. Ich lasse mich gern drauf ein.
Dann lassen wir uns drauf ein, sie ist die Beste. Dann spiele ich mal meinen Abspann. Ja, liebe Maria, liebe Mary, Teil 1 von 2 einer Familienserie in der Serie hat mir riesig Spaß gemacht. Danke, dass du da warst und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Ich danke dir herzlich für die Einladung.
Wunderbar, und jetzt kommt noch was. Und wie sieht nun deine Welt von morgen aus?
Ja, wir leben ja in einer Welt, in der Krisen, Katastrophen ja zunehmen. Jeden Tag in den Schlagzeilen passiert etwas Neues, das uns erschüttert. Und ich denke, wir werden uns tatsächlich darauf noch besser vorbereiten müssen. Wir werden lernen, als Gesellschaft enger zusammenzuwachsen, uns beizustehen. Und dass wir uns von diesen Katastrophen nicht in die Knie zwingen lassen, sondern auch lernen, wie wir Technik, zum Beispiel auch KI, dafür einsetzen können, um besser gerüstet zu sein und resilienter im Kampf gegen all die Dinge, die wir akzeptieren müssen, weil sie einfach zum Leben dazukommen, die Ups und Downs, dass wir da einfach gestärkt daraus hervorgehen und uns nicht runterkriegen lassen. Ich hoffe, das gelingt.